Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Wie war das erste Mal? Auch im zweiten Teil der Jubiläumsfolge zum 70. Geburtstag des österreichischen Bundesheers erinnern sich Zeitzeugen an besondere Momente in der Geschichte des Bundesheeres. Laura Oberfeld hat als Außenreporterin mit diesen Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Und an meiner Seite ist wieder der Historiker Dr. Felix Schneider von der Landesverteidigungsakademie. Hallo Felix.
Hallo.
Felix, ein neues Zeitalter ist in den 90er Jahren herangebrochen. Vorweg der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Was hat sich da fürs Bundesheer geändert?
Ja, bevor ich zur Europäischen Union komme, möchte ich die Zäsur des sogenannten Endes des Kalten Krieges nochmal ins Gespräch führen, wenn man sieht, dass im Dezember 1991 auf dem Kreml die alte sowjetische Flagge heruntergeholt wurde und die neue alte russische Flagge sozusagen aufgezogen wurde. So wussten viele oder hofften viele, dass damit der Kalte Krieg, der seit 1945 gedauert hatte, endgültig vorbei war. So kann man sich täuschen. Letztendlich wurde diese Erkenntnis allerdings erst 2022 virulent, worauf ich dann später noch kommen möchte. 1991, Berliner Mauer, das Ende des Kalten Krieges, der Wegfall dieser Bipolarität zu schildern. 1991 änderte sich für das österreichische Bundesheer selbstverständlich schon viel insofern, als dass die klassische Bedrohung jetzt einer Konfrontation zwischen Warschauer Pakt und der NATO natürlich auf ein niedrigeres Level gestuft wurde. Und viele Staaten, nicht nur Österreich, haben damals gesagt, so, das ist wohl jetzt der Endpunkt, es kann wohl so eine militärische Konfrontation, wie wir sie uns klassisch vorstellen, in Europa nicht mehr stattfinden. Was eigentlich widersinnig war, denn vor unserer Haustür spielte sich ein 10-jähriger Bürgerkrieg im zerfallenen Jugoslawien ab mit einer 6-stelligen Anzahl von Opfern und Toten. So gesehen ist das, glaube ich, eine etwas naive Vorstellung. Nur das war nicht Österreich allein, die sich in diese Blase begeben haben, sondern sehr viele europäische Staaten haben vollständig ähnlich reagiert und gesagt, jetzt kassieren wir sozusagen die Friedensdividende. Wir können unsere Armeen kleiner machen, wir brauchen sie so nicht mehr. Und das hatte natürlich dann jetzt eklatante Folgen, wie wir in den letzten Jahren hier bemerken mussten.
Ja, und wie ging es dann weiter mit dem EU-Beitritt?
Mit dem EU-Beitritt stellte sich vor allem folgende Frage. Ist es möglich, aus unserem Neutralitätsgedanken heraus einer solchen Gemeinschaft beizutreten, die ja selbst eine Verteidigungsgemeinschaft werden will oder werden wollte, mit einer allgemeinen Sicherheitspolitik, die EU vertritt. Und das ist eigentlich immer wieder der Knackpunkt, um den es geht, wenn wir die Integration des österreichischen Bundesheeres in militärische Aktivitäten außerhalb unserer Landesgrenzen beurteilen wollen. Nun sind wir seit 1995 auch bei der Partnerschaft für den Frieden mit dabei. Das ist eine NATO-Organisation. Wir sind natürlich auch bei der Europäischen Union insofern mit dabei, als dass wir an deren Verteidigungspolitik teilhaben, sind jedoch auch durch die irische Klausel, wenn Sie so wollen, befähigt zu sagen, ob wir militärisch mittun wollen oder nicht. Im Grunde genommen ist das dann die Frage der Politik, die entscheidet, ob wir, wenn ein anderer EU-Staat angegriffen wird, welche Hilfeleistung wir dort geben wollen oder nicht, aus Neutralitätsgründen, selbstverständlich.
Wir waren ja auch und sind noch immer in einigen EU-Einsätzen, aber es gab ja zuvor auch noch die EU-Battlegroup. Was ist das?
Die EU-Battlegroup sind seit 2007 im Einsatz. Österreich ist ein Teil dieser EU-Battlegroups und wie ich bereits im Vorfeld kurz erwähnt hatte, der Einsatz, die Frage stellt sich immer, wer befiehlt den Einsatz? Und der Einsatz wird von dem Rat der Europäischen Union befohlen. Aber was Österreich betrifft vor allen Dingen, auch das österreichische Parlament muss noch zustimmen, wenn wir unser Einverständnis geben, dass Leute bzw. Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres an diesen EU-Battlegroups teilnehmen. Was sie tun, es sind ja meistens ein Konglomerat aus Staaten, die jeweils halbjährlich eine Tranche übernehmen. Wir sind zum Beispiel meistens mit den Deutschen zusammen, aber auch mit anderen Staaten, wo wir dann sozusagen Gewehr bei Fuß stehen. Die meisten Krisenregionen dieser Welt können mit diesen EU-Battlegroups sozusagen erreicht werden.
Am Anfang war das ja alles noch sehr neu und Laura hat mit Michael gesprochen, der damals als Kommandant das erste österreichische Logistikbataillon, das Combat Service Support Battalion, kurz CSS genannt, in der EU Battlegroup geführt hat.
Herr Oberst, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist eigentlich die EU Battlegroup?
Die EU Battlegroup ist die schnelle Eingreiftruppe der EU. Die ist dazu da, dass wenn irgendwo Krisen sind, sehr schnell europäische Kräfte hingeschickt werden können. Wir haben bei der Battlegroup einen Alarmierungsstand gehabt von 5 Tagen. Das heißt, in 5 Tagen haben wir in dem Einsatzort mit ersten Kräften sein müssen. Die Battlegroup sind grundsätzlich gemischte Verbände. Was heißt gemischte Verbände? Das sind ca. 5000 Leute und aus verschiedenen Nationen. Wichtig ist es der EU immer, dass mehrere Nationen dabei sind, dass man wirklich auch von einem Einsatz der EU sprechen kann und nicht, dass ein einzelnes Land wieder in einen Einsatz geht. Daher wirklich viele Nationen. Bei mir im Bataillon zum Beispiel habe ich 5 verschiedene Nationen gehabt.
Welche Nationen waren da dabei?
Da waren dabei Deutsche, was sprachlich einfach war. Die gemeinsame Sprache war dann Englisch. Es waren Tschechen dabei, es waren Kroaten dabei, es waren Liechtensteiner dabei, die einfach verschiedene Aufgaben gehabt haben bei uns. Und es waren auch teilweise Franzosen dabei. Aber nicht bei mir im Verband, aber bei uns in der Battlegroup.
Wenn wir einen Blick auf die Einsätze werfen, was unterscheidet einen EU-Battlegroup-Einsatz vom klassischen Bundeswehr-Einsatz?
Der klassische Bundeswehr-Einsatz ist der, dass ich weiß, wo ich hingehe. Wenn ich jetzt hernehme unsere Destinationen, wo wir sind, Kosovo, Bosnien oder Libanon, weiß ich, wie der Einsatzort ist, wo ich hingehe und mit wem ich hingehe. Und bei der Battlegroup ist, der Einsatzort ist nicht bekannt. Deswegen haben wir auch die kurzfristige Alarmierung, wenn wo was passiert und man sagt, man muss Truppen hinschicken, dann weiß man innerhalb von, sagen wir mal, 10, 15 Tagen, wo es hingeht, wo die Reise hingeht. Und damit ist es auch etwas schwieriger, dass man sich auf das Land vorbereitet, aber das Schöne daran ist, man kann flexibel sein, man ist zusammengeschweißt, wenn man fertig ausgebildet ist und dann wartet man halt auf einen Einsatz.
Damit so eine internationale Zusammenarbeit reibungslos funktioniert, braucht es viel Vorbereitung, also so stelle ich mir das halt vor. Wie läuft das vor allem sprachlich und kulturell ab, wo man mit Soldatinnen und Soldaten anderer EU-Länder zusammenarbeitet?
Ja, die Vorbereitungen sind wirklich sehr lange. Im Prinzip haben wir uns auf diese, das heißt Standby-Phase, wo man die kurzfristige Alarmbereitschaft hat, 2 Jahre vorbereitet. Die Vorbereitung beginnt mit der persönlichen Ausbildung. Das heißt, jeder Soldat in der Battlegroup, es sind lauter Berufskader. Jeder Soldat macht einmal seine Ausbildung an der Waffe, an dem Waffensystem, mit dem er arbeiten muss. Erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung, die ein bisschen drüber geht über die SK, was wir bei uns haben. Englisch-Ausbildung natürlich auch dabei. Und wenn man diese Ausbildung, die persönliche, abgeschlossen hat, geht es dann in die Gruppen- und Zugsausbildung, danach in die Kompanieausbildung. Und dann beginnt man schon langsam das Bataillon zusammenführen. Zuerst aus Österreich alle Teile. Ich habe aus 21 Dienststellen Soldaten bei mir im Bataillon gehabt, die wir dann zusammengefügt haben. Auch schon das eine Herausforderung. Und wie wir dann unser österreichisches Paket fertig gehabt haben, dann ist von der Lead Nation, das war Deutschland, die das geführt haben, eine Übung zusammengestellt worden, wo wir wirklich alle miteinander geübt haben. Da sind dann auch die ausländischen Teile integriert worden. Und da haben wir das erste Mal wirklich gemeinsam geübt, mit kleinen, leichten Aufgaben begonnen, bis dann nach 4 Wochen Übung, wo wir wirklich gescheites Gefecht gehabt haben.
Wir haben bereits heute eine Nachfolgerin, wenn Sie so wollen, der EU Battle Groups. Und diese Nachfolgerin nennt sich EU Eingreiftruppe oder mit dem Originalnamen EU Rapid Deployment Capacity. Das sind jeweils 5000 Soldatinnen und Soldaten, also man hat hier deutlich aufgestockt, die als EU Eingreiftruppe agieren sollen.
Es folgten auch mehrere EU-Einsätze in Bosnien-Herzegowina oder im Tschad. Warum ist das so wichtig, dass mehrere Nationen in einem Einsatz sind?
Wichtig für Länder wie Österreich ist es auch, aber nicht nur Österreich, dass wir in diesem Rahmen auch mit anderen Ausbildungsplattformen zum Beispiel in Berührung kommen. Wir sehen, wie andere EU-Staaten ihre Militärs organisieren, wie sie üben, wie sie partizipieren von unseren Erfahrungen, wir partizipieren von ihren Erfahrungen. Und deswegen ist diese Internationalität für das österreichische Bundesheer auch sehr wichtig.
Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Bundesheers war, dass 1998 die ersten Soldatinnen gekommen sind. Und Laura hat mit Evelyn, einer der ersten Frauen im österreichischen Bundesheer, über ihre Erfahrungen gesprochen.
Ich spreche heute mit einer echten Wegbereiterin. Sie zählt zu den allerersten Frauen, die beim Bundesheer ihren Dienst angetreten haben. Und sie ist eine der ersten, die es bis zum Dienstgrad Vizeleutnant geschafft hat. Eine Karriere, die nicht nur Mut, sondern auch Durchhaltevermögen verlangt. Evelyn, beginnen wir ganz am Anfang. Du hast dich damals entschieden, einen Weg einzuschlagen, den zu der Zeit nur sehr wenige Frauen gegangen sind. Was war deine Motivation, zum Bundesheer zu gehen?
Ja, ich muss sagen, ich war damals Leistungssportlerin und für mich war von Anfang an klar, ich möchte Beruf und Sport verbinden. Es war dann so, dass ich eigentlich mitgekriegt habe, dass sich damals der Weg aufgetan hat, 8/1, dass die Frauen Karriere beim Heer machen können. Und für mich, ich habe dann auch Einblick gekriegt in das ganze Geschehen. Ich habe mitgekriegt, dass da sehr viele Fachbereiche gibt beim Bundesheer, von sag ich mal, vom Panzerfahrer bis zum Jäger. Und das hat eigentlich voll interessant gelungen. Nachher dann, wie ich eigentlich dabei geblieben bin, also gewesen bin, habe ich dann gesehen, dass es eigentlich nur viel, viel mehr Bereiche gibt da, wo man sich weiterbilden kann. Ich habe zum Beispiel auch den allgemeinen Trainer gemacht, also der ja privat sehr großer Zeitaufwand ist. Und solche Geschichten sind auch brutal interessant. Weiters auch, muss ich sagen, ein wichtiger Aspekt damals war, dass die Bezahlung bzw. die Aufstiegschancen als Frau sehr gut sind gegenüber anderen Berufen.
Mhm. Ja, und dann ist es auch schon losgegangen, oder? Grundausbildung, Uniform, Kasernenalltag. Wie hast du die erste Zeit erlebt? Hat es da was gegeben, was da besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, damals natürlich der körperlich anstrengendste Kurs in Kufstein ist mir in Erinnerung geblieben. Der ist nach wie vor wie gestern eigentlich. Ich habe mir damals das Ziel gesetzt, körperlich eigentlich dieselben Limits zu erbringen wie die Burschen. Mhm. Dadurch habe ich natürlich auch große Akzeptanz gehabt von den Buben. Und besonders kann ich mich an ein Erlebnis erinnern, wir sind da tagelang schon im Gefecht gewesen und dann war noch der Zurückmarsch zur Kaserne. Und ich habe dann die Angewohnheit gehabt, wenn es relativ schnell zum Marschieren war, dass ich eigentlich lieber gelaufen bin. Mhm. Und dann war wirklich einmal so mit dem Einrücken, dass die ganzen Burschen rund um mich auch zum Laufen angefangen haben. Und wir waren dann so flott in der Kaserne, dass uns der Kurskommandant belohnt hat, dass wir dann früher freigekriegt haben. Und das war ja ein Gänsehaut-Feeling, weil einfach der Zusammenhalt, das Anspornen untereinander, das Team-Feeling und natürlich auch, dass ich als Frau auch so gesehen auch die Männer motivieren kann eigentlich auch.
Ja, sehr schön. Wenn du heute zurückblickst, gibt es einen Moment, ein Erlebnis oder vielleicht eine Herausforderung, die dich besonders geprägt hat?
Ja, ich war ein sehr schüchternes Dirndl, muss ich dazu sagen, bevor ich eingerückt bin. Und mich hat das sehr geprägt, sage ich einmal. Dadurch, dass mich als Führungskraft ausgebildet wird, stehe ich eigentlich da jetzt als Vizeleutnant, als selbstbewusste Frau. Mhm. Ja.
Sehr schön. Ein mutiger Schritt und der Beginn einer neuen Ära. Wie es zur Öffnung des Bundesheeres für Frauen kam und was sie die nächsten Jahre noch so tun hat, erfahren wir wieder von unserem Historiker Dr. Felix Schneider. Und somit zurück zu dir, Ute.
Das sind ja alles Berufssoldatinnen, aber Felix, seit gar nicht allzu langer Zeit gibt es ja noch eine Möglichkeit für Frauen, nämlich den freiwilligen Grunddienst für Frauen. Was ist das?
Ja, der Grund, warum man das eingeführt hat und ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt versuchen, verstärkt Frauen ins österreichische Bundesheer zu bringen oder für das österreichische Bundesheer zu interessieren, sondern auch, weil die körperlichen Anforderungen von 1998 natürlich extrem hoch waren, weil sie praktisch denen entsprochen haben, die eine Unteroffiziers- oder Offizierslaufbahn bedingt. Und jetzt mit dem Freiwilligen Grundwehrdienst seit 1. April 2023 ist damit die Einstiegslatte, wenn Sie so wollen, etwas tiefer gelegt. Jetzt können sich Frauen auch für eine Laufbahn als in einer Chargenfunktion oder Mannschaftsfunktion interessieren und dort Karriere machen und einfach mal sehen, ob sie vielleicht eine Zukunftskarrieremöglichkeit beim österreichischen Bundesheer sehen.
Ein anderes Thema ist die Luftraumüberwachung. Heute sprechen wir sehr viel darüber, besonders seit dem Ukraine-Krieg. Aber was war damals los? Wie war da die Lage in den 90ern?
Tja, ganz am Anfang, ich habe ganz kurz den Ungarn-Konflikt erwähnt, ganz zu Beginn. Da war es so, dass wir die sogenannte Schmetterlingssammlung als Luftfahrzeuge hatten. Das war eine bunte Mischung von 22 Maschinen, meistens Trainingsmaschinen, Aufklärungsmaschinen, aber keinerlei große Kampfmaschinen natürlich dabei, die uns die Alliierten, wie gesagt, dagelassen hatten. Also da war die Luftüberwachung fast praktisch gleich null, wenn man von den wenigen Flugabwehrkanonen absieht, die wir damals hatten. Das wurde natürlich verbessert. Wir hatten im Laufe der 60er und dann auch später eine Anschaffung von erst der Saab Tonne hat die geheißen, ein Flugzeug der Saabwerke, ein Jagdflugzeug der Saabwerke. Später dann eine Maschine, die nannte sich Saab 105 OETX oder XT. Das waren diejenigen, die uns vielleicht noch ein bisschen aus dieser grandiosen Kunstflugstaffel Karo Ass im Gedächtnis sind. Das war ja eine hervorragende Kunstflugstaffel, die weltweit reüssiert hatte und die mit diesen Trainingsmaschinen, denn einfach eigentlich waren es Trainingsmaschinen, geflogen sind. Umgebaut wurden diese Maschinen selbstverständlich auch für den Erdkampfeinsatz, aber einen richtigen Luftüberlegenheitsjäger haben wir eigentlich erst bekommen mit dem Eurofighter. Dazwischen hat man noch diese Zwischenlösung des Draken, die ich kurz angesprochen hatte, aber damals hatte man bereits vorgeplant, wir kaufen ein neues Gerät, welches wusste man noch nicht so ganz genau. Da stand der Eurofighter und vor allem der Gripen im Fokus der Beschaffer. Es wurde dann letztendlich der Eurofighter und diese Maschine hat ja auch eine ganz eigene Geschichte.
Ja, über diese Geschichte werden wir etwas später noch reden. Doch zuvor hören wir da einmal in ein Interview hinein. Laura hat mit dem Piloten Jörg über seinen ersten Eurofighter-Flug gesprochen.
Wie war das? Was ist dir durch den Kopf gegangen, wie du das erste Mal im Cockpit des Eurofighters gesessen bist?
Ja, man stellt sich das recht lässig vor. Für mich war es eigentlich gar nicht so lässig, muss ich sagen. Wie gesagt, jeder schaut auf dich. Du bist da in einem fremden Land. Neue Vorschriften, ein neuer Flieger, Hightech, alles drumherum. Und ich sage dir ganz ehrlich, der erste Flug war purer Stress. Ja. Also du kommst um 6 in der Früh in Dienst, du hast Wetterbriefing, dann wird nochmal 120 PowerPoint-Folien durchgegangen. Da ist auch jede Sekunde oder jeder Moment ist genau durchgeplant, was du zum Machen hast, weil einfach so eine Flugstunde so immens teuer ist. Dann gibt es natürlich Probleme, bis du anziehst, bis zum Flieger gehst, dann sitzt du im Cockpit drinnen, dann hast du technische Probleme vielleicht ein paar, dann musst du den Flieger wieder, wir sagen, herunterfahren, wieder hochfahren, da brauchst du wieder eine Stunde dafür und dann fliegst und du musst halt immer mit deinen Gedanken voraus zu sein. Du hast keine Zeit, um irgendwas zu genießen. Und dann ist die körperliche Belastung ist einfach enorm und das Stresslevel ist nochmal enorm. Das heißt, du hast keine ruhige Minute, enorme Eindrücke und du bist sicher zeitweise, oder ich war zeitweise überfordert. Ja. Und trotzdem musst du immer dein Bestes geben und kämpfen und nie aufgeben. Ja. Also es war schon heftig, muss ich sagen.
Hast du dann einen Flug gegeben, oder ab welchem Flug war das dann für dich so, dass du gesagt hast, ich kann es jetzt genießen, oder gibt es sowas?
Ja, ich glaube, das ist erst gekommen, wie ich dann wieder in Österreich geflogen bin. Man muss sich das so vorstellen, ich habe ein halbes Jahr Ausbildung gehabt in Deutschland, aber nur 14 Flüge. Mhm. Und da ist jeder Flug wirklich so ganz genau durchgeplant und früher hat man halt, keine Ahnung, 20, 30, 40 Flüge gehabt, bis du mal allein geflogen bist und dann bist du da im Platzbereich, das hast du schon alles kennt. In Deutschland war das so, der erste Flug, dann hat es der zweite Flug, war ein Verbandflug, da war ich erst zeitweilig als Wingman, also als Rottenflieger dabei und die heute Zeit wieder als Formation Leader. Der dritte Flug war dann reines Schlechtwetterprogramm, dass man eben lernen, auch wie man den Flieger einfach bei schlechtem Wetter fliegt. Und der vierte Flug war die Prüfung. Ja, und dann bin ich quasi allein in dem Flieger drinnen gewesen und dann haben wir nur mehr gelernt zu kämpfen. 10 Flüge. Und das war einfach purer Stress. Und wenn du dann nach Österreich zurückkommst und dann bist du in deinem gewohnten Umfeld und dann fliegst du mal weg. Und dann hat das angefangen, das zum Schneuen, was das für ein cooles Gefühl ist und was du jetzt eigentlich geschaffen hast oder gemacht hast, ja.
Was macht für dich eigentlich einen richtig guten Kampfjet aus?
Also die meisten sagen natürlich, sag jetzt mal Flugleistung, Geschwindigkeit, Höhe oder was immer, ja, ein Power-Setting, ja. So, das ist wichtig, das war früher so im Ersten und Zweiten Weltkrieg, das war ganz wichtig, dass man einen Flieger gehabt hat, der möglichst schnell, gut um die Kurven gegangen ist und ist immer noch wichtig, ist keine Frage, ja. Aber das weit Wichtigere ist eben,
gute Sensoren zu haben. Ja? So wie ein Mensch, der 5 Sinne hat und früher, sage ich jetzt mal, im Ersten, Zweiten Weltkrieg, hat man seine Feinde gesehen durchs Auge. Das heißt, die haben alle, die Piloten haben extrem gut gesehen. Ja? Heutzutage machen wir das über Radar und über Datenlink, wie ich schon vorher gesagt habe. Ja? Und also diese Sensorik und Sensor Fusion ist heutzutage eines der wichtigsten Sachen. Ja? Dann auch die elektronische Kriegsführung. Wie muss man sich das vorstellen? Elektronische Kriegsführung ist wie das Ohr, ja, dass ich was höre. Ich habe Antennen drauf und ich kann das elektromagnetische Feld auffassen mit meinen Antennen. Und dann kann ich sagen, okay, da ist ein Radar. Und dann muss ich mal sagen, ist das Radar jetzt mein eigenes, also von Österreich, von der Luftraumüberwachung, oder ist das zum Beispiel von einer zivilen Maschine, ein Wetterradar, oder ist es jetzt ein feindliches Fliegerabwehrradar? Ja? Und diese Datensammlung ist sehr, sehr wichtig zu machen. Ja? Dann ist ein Kampfjet ist immer nur eine Trägerplattform von Waffen. Früher hat es immer nur gegeben, irgendwelche Kanonen drauf und MGs, sage ich jetzt mal so. Ja? Heutzutage hängt es mehr davon ab, welche Bewaffnung dass du mit hast, ob du den Luftkampf gewinnen kannst, wie welchen Flieger dass du fliegst. Natürlich sind die Flugleistungen schon wichtig, aber ich kann nicht mit einer Kurzstreckenlenkwaffe, die, sagen wir grob, keine Ahnung, sagen wir 20 Kilometer geht, kann ich nicht gegen irgendeinen gewinnen, der eine Radarlenkwaffe hat, der auf 100 oder 150 Kilometer schießt. Das geht einfach nicht. Das ist wie wenn ich mit einer Pistole gegen ein Sturmgewehr kämpfe. Also die Bewaffnung ist natürlich auch extrem wichtig. Ja. Und dann muss das natürlich auch vernetzt sein, weil auch die Informationen, die ich im Cockpit habe, muss ich weitergeben an meine Wingmänner, die mit mir fliegen. Wir sind zu zweit, zu viert unterwegs und auch in das Lagebild LOEZ, also in den bei uns im Bunker hinein. Da hat sich natürlich früher viel getan. Früher haben wir einfach nur einen Radarleitoffizier gehabt, der uns bei Funk geführt hat. Das ist wie wenn du ein Fußballmatch mit einem Moderator anhörst. Ja. Da grob weißt du es auch nicht genau, wie der abgeht. Oder wenn du das Fußballmatch am Fernsehapparat anschaust, hast du ein ganz anderes Lagebild. Ja. Und dafür geht man heutzutage halt auf diesen Datenlink. Das ist das ganz Wichtige, sage ich jetzt einmal so.
Jetzt haben wir die Eindrücke vom Eurofighter-Flug gehört. Was gibt es denn sonst noch darüber zu erzählen?
Heutzutage haben wir mit dem Eurofighter eine Maschine, die tatsächlich eine Luftüberlegenheitsrolle fahren kann. Sie können eine Abfangjagd durchführen, sie können Luftnahunterstützung bieten, sie können Aufklärungsflüge durchführen, sie können eigentlich alles, sie können in den Erdkampf eingreifen. Bis dieses Ding mal fertig war, hat es lange gedauert. Wir haben unsere ersten Eurofighter 2007 erhalten. Diejenigen Hauptnationen, die diese Eurofighter produziert und dann auch angeschafft waren, wir waren, wie gesagt, die Briten, die Italiener, die Spanier, die Deutschen, Saudi-Arabien, Oman und Katar und eben Österreich, das sich zum Kauf von 18 Maschinen ursprünglich entschloss und später auf 15 reduzierte.
Jetzt sind wir schon fast in der Gegenwart angelangt. 2020 kam die Covid-19-Pandemie. Ich glaube, da erinnert jeder sich selbst daran, wie es einem gegangen ist. Wie kam das Bundesheer eigentlich zum Einsatz?
Ja, das Bundesheer half damals aus aufgrund der Tatsache, dass die Exekutive bzw. andere Kräfte, die gesamte Covid-19-Pandemie zu handeln hatten, von ihrer Mannstärke aus vollständig überfordert waren. Das österreichische Bundesheer sprang ein und stellte mehrere hundert beziehungsweise mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten ab, um an allen Ecken und Enden zu helfen, wo es eben an Exekutivkräften mangelte oder an zusätzlichem Personal für Impfstraßen mangelte. Und es ging so weit, dass also zum Beispiel 70 Militärpolizisten von uns die Überwachung von Botschaften übernahmen, damit Polizisten wieder freigespielt werden, damit da wieder was anderes machen mussten. Wir erinnern uns, dass das ganze Land ja mehrfach vollständig zugesperrt war. Und das bedingt natürlich auch Objektschutz an Infrastruktur und. Die österreichischen Soldatinnen und Soldaten haben vom Fiebermessen bis zum Objekt Schutz und wirklich vom Einräumen von Regalen an Supermarktketten bis zur Hilfe in Apotheken so ziemlich alles geleistet. Mit vielen, vielen 10.000 Mannstunden.
Und es kam dann auch zur ersten Teilmobilisierung der Miliz.
Ja, diese erste Teilmobilisierung der Miliz ist eigentlich ein Novum gewesen. Am 3. April 2020 hat die Verteidigungsministerin Claudia Tanner eben diese Teilmobilisierung zur Einsatzverfügung unterschrieben. Das war ein Novum. Es war ja hiermit eine Miliz sozusagen im Einsatz in einem zivilen Bereich. Es wurde keine Grenze heiß oder auch kein Einsatz vorbereitet, sondern dieser Einsatz, der war praktisch zur Abdeckung aller Notwendigkeiten im Rahmen der Covid-19-Pandemie.
Ja, und Laura hat mit der Milizsoldatin Anna über diese erste Teilmobilmachung gesprochen.
Ich spreche mit einer Soldatin, die bei dem historischen Einsatz mit dabei war. Anna, beginnen wir ganz am Anfang. Wie hast du von deiner Einberufung erfahren und was war dein erster Gedanke, als feststand, dass du eingezogen wirst?
Gehen wir zurück ins Jahr 2020. Wir waren im Lockdown, alle zu Hause. Dass die Miliz aufgeboten wird, eine Teilmobilmachung im Rahmen des Corona-Einsatzes erfolgen wird, wurde medial transportiert. Und wir wussten auch alle, wann die Pressekonferenz stattfinden wird, bei der die Frau Bundesminister verkünden würde, welche Einheiten mobil gemacht werden. Und es war dann diese Pressekonferenz, die wir uns natürlich alle im Lockdown zu Hause angeschaut haben, wo wir dann erfahren haben und natürlich auch ich erfahren habe, dass die Jägerkompanie Tulln, deren Kommandantin ich damals war, einberufen wird.
So eine plötzliche Mobilisierung reißt einen ja aus dem Alltag. Wie war deine Stimmung in dem Moment und wie hat dein Umfeld oder dein Arbeitsgeber auf deine Einberufung reagiert?
Die Stimmung generell in der Miliz, die ich damals mitbekommen habe, sei es jetzt bei mir in der Kompanie damals oder auch im größeren Kameradenkreis, war natürlich immer eine gewisse Spannung, wer wird jetzt wirklich einberufen, welche Kompanien werden einberufen. Und wie wir dann gewusst haben, dass wir einberufen werden, war es ja ein schwer zu beschreibendes Gefühl. Erleichterung ist ein falsches Wort und Freude passt auch irgendwie nicht. Mhm. Aber es war dann trotzdem von allen sehr positiv aufgenommen, dass wir jetzt tatsächlich einberufen werden und das, wofür wir trainiert haben, wofür wir unsere Freizeit auch zur Verfügung gestellt haben, wirklich unter Beweis stellen können, ja. Dass wir gebraucht werden, in gewisser Weise einfach eine Bestätigung, die Miliz wird gebraucht, wir werden gebraucht und wir sind selbstverständlich da für die Republik Österreich. Mhm. Mein Umfeld hat positiv darauf reagiert, absolut. Mein Arbeitgeber hat das zu dem Zeitpunkt total unterstützt, ja. War total unkompliziert und hat sich der Einberufung nicht in den Weg gestellt.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat das an der Grenze dann ausgeschaut und was haben die Soldaten genau gemacht?
Wir haben in den zwei politischen Bezirken, für die wir zuständig waren, die Polizei unterstützt und die Gesundheitsbehörde. Das ist in jedem Bezirk vom Bezirkshauptmann koordiniert worden. Und vor Ort muss man sich das so vorstellen, erinnern wir uns zurück ans Jahr 2020, da war ein Großteil der Grenzübergänge gesperrt. Es gab eine gewisse kleine Anzahl von Grenzübergängen, die offen waren. Und dort haben meine Soldaten die Polizei unterstützt. Das heißt, sie sind entweder ohne Polizei vor Ort gewesen, haben die Fahrzeuge kontrolliert, die nach Österreich reingefahren sind, teilweise auch jene, die rausgefahren sind, oder waren gemischt mit der Polizei vor Ort im Einsatz. An den geschlossenen Grenzübergängen waren meine Soldaten dafür zuständig, dass eben hier niemand illegal die Grenze übertritt. Weil auch wenn es ein regulärer Grenzübergang war, zu dem Zeitpunkt damals geschlossen, damals war jeder Übertritt über diesen geschlossenen Grenzübergang natürlich illegal. Und das ging 24/7. Rund um die Uhr und hat sich im Lauf unseres dreiwöchigen Einsatzes natürlich auch immer wieder verändert. Wenn man sich zurückerinnert, es sind dann wieder Grenzübergänge aufgemacht worden, nur zeitweise aufgemacht worden, für gewissen Verkehr aufgemacht worden. Aber es haben sich auch die Kompetenzen meiner Soldaten dann geändert. Sie haben immer mehr Kompetenzen übertragen bekommen. Wie wieder mehr Grenzübergänge aufgemacht worden sind, durften sie auch für die Gesundheitsbehörde mehr Kontrollen durchführen als noch anfänglich, weil einfach dann mit mehr offenen Grenzübergängen natürlich auch das Personal der Gesundheitsbehörden dann sich wieder erstrecken musste auf mehr Grenzübergänge.
Zum Abschluss wollen wir noch etwas in die Zukunft blicken. Felix, aus der Sicht eines Historikers, was tut sich jetzt gerade?
Ja, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, ich freue mich, das noch erleben zu dürfen, was momentan geplant ist, denn wir haben es bei dem Aufbauplan ÖBH 2032+ zuerst einmal mit einer wirklichen Aufbautätigkeit und wieder Kampffähigmachung des österreichischen Bundesheeres zu tun. Wir haben zum Glück schnell auf die sich veränderten Umstände seit dem Februar 2022 reagiert. Wir nehmen auch zum ersten Mal Geld in die Hand, um das österreichische Bundesheer entsprechend auszurüsten. Ich habe ein gutes Gefühl dabei und vor allem deswegen, weil zum ersten Mal, zumindest soweit ich es als Historiker überblicken kann, wirklich auch nicht nur Budgetposten herumgeschoben werden, sondern auch die Bevölkerung dieses Landes auf den Ernst der Lage hingewiesen wird. In dem Rahmen der geistigen Landesverteidigung geschieht ja auch bereits sehr viel. Das ist für unsere umfassende Landesverteidigung ein unverzichtbarer Bestandteil. Und so gesehen glaube ich, dass das Verständnis der Bevölkerung, auch jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen, um das österreichische Bundesheer für die Zukunft fit zu machen, gutiert wird.
Felix, du hast den Aufbauplan erwähnt. Laura hat jetzt mit Herrn Brigadier Wolfgang Schweighofer gesprochen, wie dieser Aufbauplan aussieht.
Wo sind die größten Herausforderungen, die aktuell auf das Bundesheer zukommen?
Also, da das Bundesheer ja für die äußere Sicherheit zuständig ist, würde ich mal sagen, eine Herausforderung ist sicher das veränderte Gefechtsbild. Ja. Das heißt, ich sage nur Stichwort Drohnen, die Erweiterung des Schlachtfelds, wenn man so will, um den Cyber- und Informationsraum. Das bedingt einerseits, dass man auf dem Stand der Technik bleibt, sei es in Gerätschaften oder in der Infrastruktur. Das bedingt aber auch, dass man seine Gefechtsverfahren oder seine Kampfverfahren und seine Kampftechniken anpasst. Und diese Innovationszyklen sind sehr schnell und daher muss man hier das hohe Tempo mitgehen. Ein zweiter Aspekt ist sicher der demografische Wandel. Das stellt die Einsatzorganisation vor Herausforderungen, nämlich die personelle Aufbringbarkeit sicherzustellen. Da sind wir in guter Konkurrenz auch mit dem zivilen Markt und natürlich gibt es auch Grenzen der Freiwilligkeit, über die auch jetzt in der Wehrdienstkommission gesprochen wird. Und dann ist sicher Herausforderung nach wie vor die gesellschaftliche oder politische Legitimation von Streitkräften. Ja. Stichwort geistige Landesverteidigung. Streitkräfte brauchen schon den Rückhalt aus der Gesellschaft und dieser Rückhalt spiegelt sich dann auch üblicherweise in der Dotierung, in der budgetären Dotierung und in der Ausstattung von Streitkräften wieder. Also das würde ich jetzt aus die wesentlichen Herausforderungen sehen.
Mit dem Blick nach vorne, was sind zentrale Punkte im Aufbauplan 2032 Plus und was wird sie dadurch konkret ändern?
Also der Aufbauplan beschreibt ja, so wie wir ihn sehen, den Weg hin zu einem angestrebten Zustand im Jahr 2032 plus, nämlich dass Österreich oder das österreichische Bundesheer ist in der Lage, Angriffe auf Österreich abzuwehren und die Bevölkerung zu schützen. Also das ist unsere Zielsetzung. Ja. Und im Konkreten, wenn ich jetzt sagen darf, was verändert sich dadurch? Also ein Aspekt ist einmal, die Streitkräfte sollen deutlich mobiler werden. Das betrifft die Landstreitkräfte und die Luftstreitkräfte. Das heißt also bodengebunden als auch fliegend. Denken Sie an die Hubschrauber oder sonstige Elemente. Die Truppe soll dabei besser geschützt sein. Also da sage ich nur Stichwort, also gepanzerte Fahrzeuge. Die persönliche Schutzausrüstung soll an Qualität zunehmen. Aber auch Aspekte wie die Nachtsichtfähigkeit oder ähnliche Dinge, die ja auch mittelbar zum Schutz der Truppe beitragen. Was ein ambitioniertes Thema ist, ist die Luftverteidigung. Es soll ein mehrschichtiges Luftverteidigungssystem implementiert werden, über mehrere Layer. Und das ist natürlich in Österreich teilweise Neuland. Ja. Solche Systeme hatten wir bisher nicht, vor allem mit mittlerer und großer Reichweite. Und das wird sehr ambitioniert. Und dann würde ich sagen, gibt es noch einen Teil, der beschäftigt sich mit der Verbesserung konkreter Ausbildungs- und Trainingsinfrastruktur, aber auch der Kasernen und der Logistiklager. Und ich sage da nur das Stichwort 14 Tage Autarkie, um uns selber versorgen zu können, unabhängig von der Anschlussversorgung. Das heißt, auch das wird sich verbessern. Das wären also ganz konkrete Maßnahmen.
Moderne Technologie gewinnt ja zunehmend an Bedeutung. Welche Rolle spielt Digitalisierung, KI oder moderne Technologie im Heer der Zukunft?
Also eine große wird sie spielen müssen, und zwar allein schon aus der Logik, dass ja im Krieg auch darum geht, eine, wie wir sagen, Führungsüberlegenheit zu erreichen und auch zu halten. Das heißt, man wird hier mit der Zeit gehen müssen. Bei der künstlichen Intelligenz gibt es schon große Erwartungen. Ich sage jetzt Datenanalyse und zur Entscheidungsunterstützung von Kommandanten. Denken Sie an Aspekte der KI-gestützten Aufklärung, Überwachung von Räumen, die Logistik bis hin zu Minenräumen oder die Drohnenabwehr. Also die KI ist überall dort gut, wo es darum geht, in großen Datenmengen Muster zu erkennen und zur Entscheidungs, zur Entscheidung beizutragen. Ja? Und bei der Digitalisierung geht es letztendlich darum, von der Führungsfähigkeit angefangen über digitale Lagedarstellungen und ähnliche Dinge, Echtzeitkommunikation bis hin Simulation und Ausbildung. Das ist ein wesentlicher Faktor, der mit Digitalisierung sicher besser wird und auch günstiger wird, risikoärmer wird. Und dann denken Sie bis hin in den Weltraum, die Nutzung von Satelliten zukünftig für Sensorik und ähnliche Dinge. Aber auch, letzter Punkt, Green Technology, also auch also Energieautarkie, Solar und ähnliche Dinge, die Streitkräfte autarker machen an oft entlegenen Orten dieser Republik oder dieser Welt. Ja.
Das ist die Zukunft des österreichischen Bundesheeres. Felix, als Historiker, welches Resümee ziehst du jetzt aus den vergangenen 70 Jahren?
Ja, es ist ein bisschen eigenartig. Wenn ich mir jetzt die gesamte österreichische Sicherheitspolitik zwischen 1955 und 2025 im militärischen Bereich anschaue, so können wir davon sprechen, dass sich in irgendeiner Weise sogar ein Kreis schließt. Ich möchte das ganz kurz schildern. 1955 sind wir mit dem zweiten österreichischen Bundesheer in eine Welt gegangen, die wir sozusagen, wo die klassische Landesverteidigung das war, was wir ausüben wollten. Erst die grenznahe Landesverteidigung, dann kam das Spanocchi mit seinem Team, mit der Raumverteidigung und so weiter und so weiter. Das Ganze ging bis ungefähr dem Ende des Kalten Krieges. 1989 ist wiederum diese Zäsur. Nach dieser Zäsur wurden die Prioritäten des österreichischen Bundesheeres auf andere Dinge gelenkt. Da war zum Beispiel die Auslandseinsatztätigkeit, da war der Katastrophenschutz, da war aber auch zum Beispiel der Sicherungseinsatz beziehungsweise der Einsatz an der Ostgrenze, der ja auch über 20 Jahre letztendlich gedauert hat. Jetzt, nach dem Februar 2022, gehen wir wieder zurück zur klassischen Landesverteidigung. Und so schließt sich der Kreis zwischen 1955 und 2025, wo wir wieder jetzt prioritär sagen, dem Bundesheer obliegt die militärische Landesverteidigung, und das ist unser geliebter Artikel 79 Bundesverfassungsgesetz.
Wir leben in historisch spannenden Zeiten. Vielen Dank, Felix, danke, Laura und den Zeitzeugen, und euch danke fürs Zuhören. Und hört auch beim nächsten Mal bitte wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.